Vor dem Justizpalast saß ein Polizist, von dem es hieß, dass er wegen mentaler Probleme aus dem Dienst entlassen worden sei. Er trug einen Bart, der ihm bis auf die Brust reichte, und schrie jeden an, der das Gericht betrat. Die Sekretärinnen und Büroboten, die Polizisten, Karabinieri, Anwälte und Richter. Er hockte auf dem Boden und brüllte, »Habt ihr Angst zu reden? Und wo ist die Demokratie?« Und alle, die an ihm vorbeigingen, taten so, als hörten sie ihn nicht. Die Staatsanwältin ignorierte den Irren, wie sie auch Wienicke übersah, der hier schon seit einer Stunde auf sie wartete und sich eine Anti-Mafia-Staatsanwältin irgendwie anders vorgestellt hatte. Auf jeden Fall nicht mit so hohen Absätzen, auf denen sie erstaunlich schnell die Treppen zum Justizpalast hochlief. »Frau Vitale, entschuldigen Sie«, rief Wienicke. »Ich bin der deutsche Journalist. Erinnern Sie sich, wir haben...« »Telefoniert«, wollte er noch sagen. Aber da hatte sie schon die Metalldetektorschleuse passiert. Ohne aufzublicken. Wolfgang W. Wienicke, irgendwann hatte er beschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen und seinen zweiten Vornamen Widukind hinter einem W zu verbergen, und seinem Fotografen blieb nichts anderes übrig, als hinter ihr herzulaufen. Sie rannte mit einem Aktenstapel unter dem Arm über den Flur, warf sich im Laufen die Robe über ihr Kleid, bis sie kurz vor dem Gerichtssaal wieder umkehrte und zurück zum Büro lief. Und mit einem weißen Lätzchen in der Hand zurückkehrte, das sie sich ebenfalls im Laufen umhängte. Ihr Jabot, an dem sie noch zerrte, als sie den Gerichtssaal betrat. Wienicke und sein Fotograf mussten sich um zwei Plätze auf den Pressebänken zanken, weil die bereits sitzenden Journalisten mit ihren Laptops versuchten, die Reviere zu markieren. Die Zuschauerbänke waren überfüllt, der Saal berstend voll, und wer keinen Platz fand, drängte sich in den Gängen neben Polizisten, Karabinieri und Gerichtsdienern. »Man nennt sie übrigens die Eisheilige«, sagte der Fotograf. Ein Spitzname, den Wienicke außerordentlich treffend fand, vor allem wegen der Klimaanlage des Justizpalasts. Draußen schmolz die Sonne den Asphalt und hier drinnen herrschte sibirischer Winter, wenn das keine Energieverschwendung war. Nun betrat der angeklagte Minister den Saal. Enrico Gambino. Umgeben von einem Hofstaat aus Anwälten, Beratern und Leibwächtern hielt Gambino so lange inne, bis sich in dem lärmenden Gerichtssaal ein Kreis von Stille um ihn bildete. Er trug ein dunkelblaues Jackett und ein hellblaues Hemd. Die Haare waren weiß und so dünn, dass man seine Kopfhaut darunter rosa schimmern sah. Nachlässig grüßte er einige Journalisten, winkte im Vorbeigehen, ohne sich umzudrehen. Ein gestürzter König, getragen von der Gewissheit, dass er am Ende triumphieren würde. Bevor er sich setzte, nickte er der Staatsanwältin hoheitsvoll und herausfordernd zu. Wie ein Regent, der sich den Regeln eines albernen Protokolls auf fremdem Boden fügt. Minister Gambino blickte so entspannt in den Gerichtssaal, als sei die Anklage gegen ihn lediglich eine kleine Wolke, die sich vor die Sonne verirrt hatte und bald verdunstet sein würde. Er zupfte an der Bügelfalte seine Hose, strich über seine Krawatte, wickelte umständlich ein Hustenbonbon aus dem Papier, steckte es in den Mund und ließ, während er das Hustenbonbon von einer Backentasche in die andere schob, die interessierten Journalisten wissen, dass sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe frei erfunden seien, weshalb er darauf vertraue, dass die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen würde. So übersetzte es jedenfalls der Fotograf, der Giovanni hieß und Wienicke flüsternd verhieß, dass solche Prozesse am Ende immer gleich ausgingen. Der Minister werde freigesprochen, weil es an Beweisen mangele, weil Formfehler festgestellt würden, weil ein neues Gesetz erlassen würde und das Delikt dann kein Delikt mehr wäre, weil das Delikt verjährt wäre, weil... In Anbetracht dieser für die Staatsanwältin nicht unbedingt ermutigenden Aussichten wirkte sie erstaunlich gelassen. Sie ließ sich keine Anspannung anmerken und blätterte so gelangweilt in den Zeitungen, als säße sie nicht im Gerichtssaal, sondern beim Friseur. Die Schlagzeilen waren an diesem Morgen fast ausnahmslos der bevorstehenden Aussage von Marcello Marino gewidmet, einem abtrünnigen Mafioso, der als Zeuge der Anklage vorgeladen war, um zu beweisen, wie Minister Gambino die gemeinsamen Geschäfte mit den Mafiabossen besprochen habe. »Also, mich wundert, dass dieser Gambino immer noch Minister ist«, sagte Wienicke. »In Deutschland wäre der nicht mehr haltbar.«
»Weil es bei euch keine Unschuldsvermutung gibt?«
»Ja, wenn auch nur ein Zweifel an einem Minister besteht, muss er zurücktreten, wenn er nicht schon längst im Knast säße, mindestens in Untersuchungshaft.« Der Fotograf lächelte und fragte provozierend, »Ah, ihr macht in Deutschland also kurzen Prozess, hm?« Wienicke beschloss nicht weiter mit ihm zu diskutieren. Er nannte ihn heimlich Don Giovanni, weil in seinem Haar 3 Kilo Gel...